Geistergespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Sternkunde. Folge 49. Spielen oder Spielleiten. Der erste Teil.
Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen, wunderbaren, fantastischen, super Folge der Meistergespräche. Heute mit einem sehr schönen Thema und mit einem besonderen Gast, den ich auch gleich vorstellen möchte. Ich bin Meister Henny von den Schwafelhelden, mich kennt er ja, und mit dabei sind erstmal die liebe Josi. Hallo Josi.
Grüße.
Dann Daniel. Hallo Daniel, schön, dass du dabei bist.
Hallöchen, Fex sei mit euch.
Und eingefunden, verirrt oder sich getraut in die heiligen Hallen der Meister hat sich ein Spieler, zumindest größtenteils Spieler, auch schon gemeistert. Der liebe Philipp alias Edelgeboren Grimm vom See von den Schwafelhelden. Hallo Philipp, toll, dass du dabei bist.
Hallo.
Super, wir fühlen uns sehr geehrt und der Grund, dass du dabei bist, abgesehen davon, dass wir dich natürlich mögen und gerne dabei haben, sowieso ist, dass es heute um ein Thema geht, wo die Expertise von dir als Spieler, zumindest bei den Schwafelhelden, vorwiegend Spieler, auch sehr willkommen ist. Denn das Thema heute ist Spielen oder Spielleiten. Darüber werden wir heute sprechen in einem Zweiteiler. Heute ist der erste Teil. Aber davor, bevor wir darüber sprechen, erstmal Feedback. Es gab sehr viel, sehr, 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 sehr viel Rückmeldung zum Thema Charakterentwicklung. Da möchte ich vorwegnehmen, vielen, vielen Dank. Teilweise waren es wirklich also ellenlange Sätze und Absätze und es ist ganz toll, dass ihr uns so viel Feedback gibt. Seht es mir und uns nach, wenn wir davon immer nur ein bisschen aufgreifen, etwas aufgreifen. Ich lese das alles durch und freue mich sehr, davon euch zu hören. Selbst wenn ihr einfach nur eure Meinung sich mit unserer deckt, aber ihr das trotzdem mit uns teilen wollt, freuen wir uns natürlich trotzdem. Es gab aber ein paar Sachen, die möchte ich aufgreifen und zwar vom lieben Thorsten, der immer bei Facebook sehr viel kommentiert. Er hatte noch einen, es ging nämlich bei ihm darum, ob man vorgefertigte Charaktere als Spielleiter baut und er hatte gesagt, einen Aspekt und ich weiß nicht, ob wir den aufgegriffen haben, ich glaube nämlich nicht, dass es ja zur Vorbereitung aufs Abenteuer auch gut sein kann, weil er als Meister dann genau die Stärken und Schwächen der Figuren kennt und deswegen viel bessere Spotlight-Szenen schon im Vorfeld erstellen kann. Fand ich auch nochmal einen schönen Aspekt für ein Argument für vorgefertigte Charaktere. Danke, Thorsten. Und er hat auch gesagt, er hatte mal eine erstellte Gruppe, wo die Figuren an alle verlost worden sind, was dann auch eine spielerische Herausforderung für gute Rollenspieler war. Finde ich auch einen interessanten Ansatz. Und dazu möchte ich sagen, es gibt ein Spiel, das heißt, oh, ich glaube, Ten Candles. Hast du das mitgespielt, Philipp, eigentlich?
Ja, ja, das haben wir auf dem Weekend gespielt.
Da war das doch so, dass man die Figuren macht und dann aber irgendwie die Figur an den Linken weitergibt, oder? War das nicht so?
Ja, genau, ja.
Fand ich zum Beispiel auch ganz toll. Also Ten Candles macht das auch ganz interessant mit diesen vorgefertigten Charakteren, beziehungsweise man entwirft die selber, aber schiebt sie dann weiter. Also eigentlich auch eine coole Sache. Trotzdem vielleicht eher was für einen One-Shot. Die letzte Rückmeldung, die ich zitieren möchte, Atarius hat auch ganz viel geschrieben, schöne Grüße an dieser Stelle. Und er hat noch ein paar Settings und Pen-and-Paper-Systeme empfohlen, die sehr regelleicht sind und daher gut zum Einstieg. Und die wären seiner Meinung nach folgende Systeme, nämlich Powered by the Apocalypse, Beyond the Wall, Tiny, Dungeon, die drei. Und wenn es komplexer sein darf, aber noch nicht so komplex wie DSA und D&D, dann Savage Worlds. Also für alle für euch da draußen, die sich damit rumschlagen, mit welchem System fange ich an, wenn ich vom System her es schon leichter haben möchte? Hier habt ihr ein paar Tipps von Atarius. Danke für eure Rückmeldung, danke fürs Feedback. So. Ah, ich kann nicht mehr. Ich muss einen Schluck Tee gleich trinken. Ich hab nicht einmal Luft geholt, glaube ich. Das hat ja alle an die Wand gelabert jetzt schon. Ich sage jetzt nichts mehr. Was waren denn jetzt eigentlich eure Spieler-Highlights und Pen-and-Paper-Highlights in den letzten Wochen oder Monaten?
Ich möchte gerne starten. Es brennt mir noch unter den Nägeln, weil ich noch vor ungefähr, ist heute Mittwoch? Ich weiß es nicht. Wenn die Folge rauskommt, ist bestimmt ein Wochentag zwischen Montag und Sonntag. Vor zwei Tagen noch habe ich vor Lachen unterm Tisch gelegen in einer Präsenz-DSA-Runde. Ich sag nur, wenn eine Amazone versucht, einen Sessel mit einem Säbel zu attackieren, ein Zwerg voller Aberglaube mit seinem Hammer eine wehrlose Frau niederschlägt Parallel dazu, Moment, ich kriege das noch auf die Kette. Ein Skalde versucht, die arme, wehrlose Frau, die da niedergeschlagen wurde, mit einer kalten Suppe wieder zu beleben. Es unfassbar, wirklich. Das sind jetzt nur so kurz angerissene Fetzen, aber allein wenn ich an die Situation denke, oh, ich liebe es zu lachen im Rollenspielen. Das war für mich persönlich ein absolutes Highlight. Es war so, so schön. Es war ganz fantastisch und ja, endlich wieder DSA. Perfekt.
Sehr schön. Das freut mich ja. Ja, Daniel, Philipp, was ist mit euch beiden?
Ich kann es ganz kurz machen. Ich bin noch nicht wieder zum Rollenspiel gekommen seit dem letzten Mal, weil wir ja so ein riesen Theaterprojekt an der Schule hatten. Das hat so viel Zeit und Aufmerksamkeit gefressen, dass erstmal alles leider hinten dran stand. Und die siebte Klasse, mit der ich das starten wollte, da konnte jetzt leider nur eine Gruppe starten bisher. Über die hatte ich ja beim letzten Mal ein bisschen was erzählt. Und die anderen, da geht's leider erst von unserem heutigen Aufnahmezeitpunkt aus, erst nach den Osterferien leider weiter. Von daher, naja, nichts.
Philipp?
Ja, mein Highlight ist nicht wirklich Pen and Paper, aber Meister Henny hat meinen Junggesellenabschied vorbereitet und durchgeführt.
Ja, das stimmt.
Und genau, Henny kam als Gandalf bei mir, stand er plötzlich an der Tür eines Tages, klopfte und sagte, so, zieh dich schnell um, wir müssen uns bereit machen. Und dann klopften noch mehrere Zwerge an. Und dann war mir schon klar, okay, ich bin Bilbo Beutlin und es geht darum, den Argenstein zu holen. Also, und, ja, das war so genial. Es war so schön, so schönes Live-Action-Roleplay-Game irgendwie. Herrlich. Also das werde ich niemals vergessen. Das werde ich noch in 40 Jahren werde ich dann noch von erzählen. Und ich hoffe, wir machen das wirklich jetzt regelmäßiger.
Ja, alle so. Das machen wir jetzt jedes Jahr.
Moment, heiraten oder Lapen?
Lapen. Nee, einmal heiraten reicht. Ja.
Das könnte auch ausarten, schön, weil ein paar von denen, die dabei sagen, haben auch gesagt, ja, ich kenne auch ein paar Freunde, die lapen immer Orks so und bla. Und also, liebe Leute, lasst es euch gesagt sein. Wenn es dann dort, wo Philipp und seine Getraute wohnen, in 30 Jahren ein riesiges Tolkien-Lab-Event geben sollte, dann war das der Ursprung. Nur, dass das dann nicht später heißt, wo kommt das her? Das ist so ist es gewesen.
Herrlich.
Dankeschön. Ja, es war sehr schön. Hat mir eine große Freude gemacht. Und ich habe festgestellt, wie sehr die Menschen sich freuen, wenn man als Gandalf durch die Welt läuft. Man erheitert wirklich alle Menschen. Cool. Wir haben auch an die Fenster geklopft und gesagt, ey, Gandalf!
War echt lustig. Ja, es ist wie in den Filmen. Alle,
ja, Gandalf, ist wie, Gandalf, ja. Gandalf! Ja, so. Genau.
Aber du hast kein Feuerwerk dabei gehabt.
Ich habe kein Feuerwerk dabei gehabt. Nee. Mein Rollenspiel-Highlight muss ich auch ein bisschen quer denken. Meine Tochter hat selber ein Rollenspiel sich ausgedacht und geleitet, basierend auf dem Disney Robin Hood Film. Und das war ganz toll. Sie ist die Spielleitung gewesen und mein kleiner Sohn war Robin Hood und ich war Little John. Und sie hat dann einfach erzählt, wie wir in die Burg eindringen müssen und dem König das Gold klauen und Marion hilft uns. Da war ein Geheimgang und Rätsel und Hexen und es war ganz klasse. Also ich bin sehr stolz auf sie. Also sie ist eine gute Nachfolgerin schon. Ja, nur dass Robin Hood immer als erstes einfach immer abgehauen ist. Das war so seine Taktik. Das war gut. Also, ja, das war mein Rollenspiel-Highlight und ja. Gut, danke für diese Beiträge und dann wollen wir direkt mal ans Eingemachte gehen. Das Thema heute ist Spielen versus Spielleiten. Das ist zumindest der Aufhänger. Es soll natürlich nicht so gegenübergestellt werden, als wäre das eine besser oder das andere, aber wir wollen natürlich trotzdem mal jetzt darüber sprechen, welche Unterschiede es gibt und auch teilweise natürlich sehr subjektiv, wie kann es anders sein, unsere Meinung und unsere Erfahrungen darüber besprechen. Fangen wir am Anfang an, sagen mal, wer entscheidet eigentlich und wie kommt es dazu, dass man Spieler oder Spielleiter wird? Was glaubt ihr, woran liegt das? Wie war das denn bei euch persönlich? Und meint ihr, man ist da zum Spielleiter geboren oder zum Spieler geboren oder das ist Zufall? Man fängt halt damit an oder gibt es bestimmte Typen, die halt auch nur Spieler sein können oder Spielleiter werden? Was meint ihr? Wie kommt das überhaupt? Oder wie war es bei euch?
Vielleicht ist es am einfachsten. Wir fangen mal an, wie war es bei uns, oder?
Ja.
Ich glaube, da können wir den Faden, das war ja ein Riesenhaufen Fragen und da können wir das vielleicht so ein bisschen entwirren. Bei mir hat es angefangen, als wir in der 10. Klasse zur Abschlussfahrt, oh Gott, ich erzähle jetzt so eine ganz alte Geschichte, dass wir in der 10. Klasse zur Abschlussfahrt nach Nürnberg gefahren sind und da hatte mein damaliger bester Kumpel so einen Zettel in der Tasche gehabt mit so Fantasy-Shops in Deutschland und da war einer in Nürnberg. Also haben wir da das Schwarze Auge gekauft, beziehungsweise er hat es gekauft. Und dann, als die 10. Klasse vorbei war, haben wir uns in den Sommerferien getroffen und wollten das spielen. Und wir wussten aber nicht, wie das funktioniert, weil er hat halt gedacht, du machst einen Deckel auf, da ist ein Spiel drin und dann kannst du halt einfach sofort loslegen. Aber das war halt eben nicht so. Dann hat er versucht, direkt aus dem Abenteuer vorzulesen und dann lief das alles irgendwie nicht so, weil sich keiner so richtig vorstellen konnte, wie das funktionieren sollte. Und dann dachten wir, schade, haben Deckel drauf gemacht, eingepackt und dann wieder weg. Dann kam ich in die 11. Klasse ins Wirtschaftsgymnasium und da habe ich dann meinen Spielleiter kennengelernt, von dem ich alles gelernt habe, den Sebastian. Bastian, wenn du das hier irgendwie hören solltest, liebe Grüße an dich, an den alten Cyberpunker. Und wir hatten dann Cyberpunk gespielt und der hatte das gespielleitet und der hatte schon offensichtlich so ein, zwei, drei Jahre Erfahrung. Und da hat es dann erst Klick gemacht, dass ich gewusst habe, okay, so funktioniert das also mit dem Spielleiten. Hab dann eben meinen alten Kumpel angerufen, mit dem ich die DSA-Box gekauft hat und habe gesagt, du, Eddie, ich weiß jetzt, wie das funktioniert, komm, lass uns das nochmal ausprobieren. Und so bin ich dann quasi reingerutscht, weil ich halt einmal gesehen hatte, wie das gemacht wird und seitdem war ich dann halt eben Spielleiter seit.
Oh mein Gott. Das heißt, die kurze Antwort, also nicht, dass deine Antwort übermäßig lang war, aber ich will jetzt die Quintessenz einmal kurz rausbringen, ist, du hast es bei jemand anderen gesehen und wolltest das auch machen quasi.
Genau.
Das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Bei mir, ich wurde nominiert von Menschen, die in mir was gesehen haben, was mir noch selber nicht bekannt war. Nämlich Freunde haben gesagt, ich habe das schon mal erzählt, hier, dieses Spiel, er hatte das auch gekauft bei so einem Bücherladen. Früher waren die DSA-Sachen ja in Bücherläden platziert oder in Schreibwarenläden, als sie so erfolgreich waren. Und hat gesagt, schau mal, du musst das machen, du bist der Mann dafür. So, ich war davor jetzt auch immer eher so der Typ, der sich Sachen ausgedacht hat und so. Und da haben die gesagt, das musst du machen. Das war eine Gruppe von 3-4 Leuten, Jungs. Damals hat man ja als Junge nur mit Jungs gespielt, also zumindest bei den Paper. Oh Gott, ich rede mich um Kopf und Kragen. Contenance. Ja, jedenfalls haben die gesagt, mach du das, du bist der Mann dafür, du bist der Einzige, der das machen kann. Und ich dachte, wieso ich? Denke ich eigentlich heute auch noch ganz oft. Und, es hat mir dann aber, und da muss ich sagen, Asche auf mein Haupt, es hat mir auch Riesenspaß gemacht, genau nur das zu machen, dann auch der Spielleiter zu sein, Meister, beziehungsweise wie es damals hieß. Also ich wurde dann im Gegensatz zu Daniel, der dann gesagt hat, sich das abgeschaut hat, dass diese Inspiration, ich wurde dafür von außen nominiert. Das war bei mir.
Also ich habe tatsächlich als Spielerin gestartet und das auch länger als eine Runde jetzt nur mal, wie bei Daniel. Ich war, ich glaube, 14 und habe in einer Runde DSA 1 oder 2 gespielt unter meinem Vater. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran. Ich weiß noch, dass ein oder zwei Freundinnen von mir mitgespielt haben und meine Großmutter. Und so vom Gefühl her würde ich jetzt mal schätzen, dass mein Vater einfach mal wieder Lust hatte, das Schwarze Auge zu spielen. Also der hatte schon die Sachen und der wollte das halt leiten. Und dann hat das halt mit denen gemacht, die halt da waren. Das waren wir. Und ich war schon immer ein sehr kreatives Kind, kreativer Teenager gewesen. Also ich habe mich gerne auf meinem Schreibtisch verkrochen und habe irgendwelche Dinge gemalt, geplant, gezeichnet und habe angefangen, Dungeons zu zeichnen. Und irgendwann wollte ich die halt leiten. Und dann habe ich nach einem Zeitraum X, den ich nicht mehr genau weiß, also ich würde mal sagen, nach 1-2 Jahren habe ich dann angefangen, selbst zu leiten. Einfach, weil ich Bock hatte, meine eigenen Ideen umzusetzen. Und ganz ehrlich, ich war am Anfang wirklich schlecht. Aber
irgendwann, was heißt denn schlecht?
Ich habe ein überdimensional großes Quietscheentchen als Endgegner eingebaut. Vielleicht war ich auch einfach jung.
Als Entengegner, meinst du?
Okay. Vielleicht war ich auch einfach sehr kreativ, nennen wir es mal so. Also ich habe als Spieler angefangen.
Guck mal, da haben wir aber 3 verschiedene Versionen schon. Philipp, was ist mit dir? Du bist ja jetzt Spieler. Bist du zum Spieler geworden? Also du bist ja Primärspieler, ja. Du hast ja auch schon mal
gemacht. Ja, ich bin Primärspieler. Ja, bei mir hat es angefangen, weiß ich nicht, ich glaube so mit 16 oder so, so in so einem Jugendzentrum habe ich Vampire the Masquerade gespielt. Dann habe ich eine Zeit lang mit Freunden Pathfinder gespielt. Ja, eigentlich erst in Köln bin ich zu DSA gekommen. Habe dann, glaube ich, auch lange Zeit nichts gespielt. D&D habe ich halt auch mal gespielt. Zum Leiten bin ich dann gekommen, weil mich dann Freunde in Kleve gefragt haben, also da, wo ich jetzt wohne. Könntest du mal für uns DSA leiten? So, oder ich weiß gar nicht, hatten die mich gefragt oder habe ich das gesagt, dass ich mal leiten möchte? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mal dann auch eine Runde DSA 5 geleitet. So, ja.
Du weißt nicht mehr genau, wie rum es war.
Ich weiß gar nicht mehr genau, wie rum es war. Ich glaube, es war auch ging von mir aus, doch. Nee, es ging von mir aus.
Ich stell mir gerade vor, wie du dir so eigentlich vorstellst, wie sie dich darum sehen, dass ja, du genau. leitest, wie in so einer Traumsequenz. Du musst es tun, eigentlich war es andersrum. So.
Ja, genau.
Cool. Ja, schön. Okay. Super. Dann haben wir ja schon mal jetzt so die Genesis von uns ein bisschen erarbeitet. Jetzt die erste Frage, die wir schon besprechen können. Und das ist etwas, das habe ich so ein bisschen aus dem Netz mir mal gezogen. Würdet ihr grundsätzlich sagen, es ist besser, wenn man erstmal Spielerin ist, bevor man Spielleiter ist? Weil ich muss sagen, zu 2/3 ist das eine Meinung, die oft vertreten wird, also zumindest quantitativ, dass viele sagen, Leute, spielt erstmal. Muss ja jetzt nicht jahrelang sein, aber erlebt das mal als Spieler, lernt mal das System, wie funktioniert Rollenspiel, bla bla bla, bevor man Spielleiter wird. Ist da was dran? Würdet ihr das empfehlen? Oder ist das komplett unterschiedlich? Ich habe das zum Beispiel nicht gemacht. Josi hat es gemacht. Was meint ihr? Wie ist da eure Meinung zu?
Also ich glaube, man muss nicht mal Spieler sein, sondern man vielleicht auch nur Zuschauer. Also ich habe viel hier Critical Role damals geschaut auch. Da dachte ich echt öfter so, boah, so wie der Matthew Mercer würde ich auch gerne leiten können. So. Also da muss man noch nicht mal Mitspieler sein, sondern auch nur Zuschauer. So. Aber deswegen, also Mitspieler oder Zuschauer würde ich schon sagen als erstes. Also so bin ich ja zum Leiten dann gekommen. Also ich habe sehr, sehr viel gespielt, bevor ich das erste Mal geleitet habe.
Meinst du denn, Philipp, jetzt, das ist ganz interessant, dass du das sagst, dass einem als Meister, ich sage jetzt mal Meister, was abgeht oder was fehlt, wenn man nie wirklich selber viel gespielt hat, dass man die Perspektive nicht gut einnehmen kann oder dass nicht nachvollziehen kann, wie das als Spieler ist? Würdest du sagen, das ist schon ein Manko, schon eine Ressource, die fehlt?
Nee, das glaube ich nicht. Nee, denn ich glaube, wir haben alle halt schon Rollenspiele gespielt, unser ganzes Leben. So, halt jetzt nicht Pen and Paper, aber es fängt ja schon im Kindesalter so mit 2-3 Jahren an, so, dass man schon in Rollen schlüpft. Und ob es jetzt ja Mutter, Vater, Kind ist oder irgendwelche Berufe, man ist ja eigentlich schon von sich aus erfahren im Rollenspiel. So ist der Mensch gebaut oder sozialisiert.
Ah, okay, gut. Daniel und Josi, ich sehe euch grübeln, Furchen, zerkaute Bleistifte.
Die Frage ist schwierig, weil ich kann mir jetzt natürlich versuchen auszumalen, ob ich jetzt ohne, dass ich bei Sebastian das Spielleiten abgeschaut hatte, ob ich selber drauf gekommen wäre, wie man gut Spiel leitet. Von daher ist es echt schwierig, ob ich jetzt sagen könnte, ah ja klar, hätte ich damals die Box gekauft und hätte sie aufgemacht und mir das Spiel durchgelesen, wäre ich da gleich ein guter Spielleiter geworden. Ich könnte es jetzt so gar nicht beantworten. Es ist echt schwierig für mich. Ich habe es halt auf diese eine Art und Weise halt eben erlebt. Und das andere könnte ich jetzt auch rein hypothetisch nicht beantworten. Das ist echt schwierig.
Entschuldigung, Daniel.
Ja, keine Antwort. Also ich hätte keine Antwort jetzt tatsächlich drauf, ja.
Eine Enthaltung, wie im Bundestag.
Ja.
Was ganz schwierig ist, das möchte ich jetzt auch gar nicht zu breit treten, ist aber auch die Prämisse, guter Spielleiter, das sind wir eben schon drüber gestolpert, als Jose gesagt hat, ich war damals auch keine gute oder schlechte Spielleiterung oder was auch immer. Das ist ja eine ganz andere Frage, wenn man drüber redet. Was heißt das denn überhaupt? Also, das will ich jetzt auch nicht drüber sprechen, oder müssen wir, können wir natürlich, wenn ihr wollt, aber ich meine damit, das ist ja auch die Frage, was macht das überhaupt aus? Das ist natürlich, macht es halt schwieriger, darüber zu sprechen. ob man erst Spieler sein muss, um ein guter Spielleiter zu werden, weil das ist ja auch gar nicht definiert. Josi, was ist mit dir?
Ich überlege gerade, ich selbst kenne ja, wie Daniel gerade schon gesagt hat, auch nur diesen einen Weg halt, nur den, also halt meinen in dem Sinne. Aber ich habe auf meinem Server immer mal wieder Leute, die ins Spielleiten einsteigen oder auch ihre Spielleitungsdebüts bei mir haben. Und die kommen auch aus unterschiedlichen Erfahrungen quasi heraus. Also von Personen, die in ihrem Leben noch nie gespielleitet haben, dann von Personen, die Spielleitung sein kennen, aber nicht Fate spielleiten. Und oder auch Leute, die generell mit Rollenspiel noch nicht viel am Hut hatten und dann direkt quasi einsteigen wollen mit Spielleiten. Und ich habe eine Regel bei mir, dass die Leute zumindest bei mir auf dem Server mitgespielt haben müssen, bevor die Spielleitung werden dürfen. Das hat den Hintergrund, dass es mir zumindest wichtig ist, dass die Leute nicht nur sehen, wie funktioniert oder wie kann Fate funktionieren. Das ist ja auch nur unsere Version, wie wir es halt leben. Sondern auch die Leute kennenzulernen. Gerade dadurch, dass wir so eine große Community haben, oder also verhältnismäßig große, behaupte ich jetzt mal für so einen kleinen Server. Mir ist es halt wichtig, dass die das mit kennenlernen. Und ich habe es bisher aus der Erfahrung heraus, halt von diesen knappen 4 Jahren, die ich den Server jetzt habe, festgestellt, ich habe festgestellt, war das grammatikalisch korrekt? Es ist spät. Dass zumindest Spielleiter, die von vornherein sagen, ich nehme mir das Regelwerk, ich lese das wirklich durch, ich arbeite das durch, ich mache mir meine Gedanken dazu, schreibe mir vorher was auf, entwerfe vielleicht eine eigene Spielwelt und Sonderregeln, also die sich da wirklich mit auseinandersetzen, denen würde ich sofort sagen, auch ohne zu spielen, mach viel Spaß, wird bestimmt super, ein guter Spielleiter in Anführungsstrichen oder generell ein einfacherer Start als Spielleiter. Was ich allerdings auch festgestellt habe, wenn man nicht gespielt hat vorher und sich dann denkt, ah, ich habe es vielleicht mal einmal gehört oder ich habe nur einmal kurz mitgespielt und leite dann einfach mal ein Abenteuer. Das ist meiner Meinung nach zu wenig Vorbereitung. Also wenn man Motivation und Engagement hat, um zu sagen, ich will etwas vorbereiten, dann ja auch gerne ohne Spieler sein. Ansonsten lieber mit dem Learning by Doing, also mal abgucken als Spieler. Würde ich persönlich eher empfehlen. Wenn man sagt so, ich möchte das jetzt nicht alles komplett lesen, ich möchte es lernen, indem ich selbst spiele. Geht ja auch.
Okay, naja, interessant. Interessante Gedanken. Es ist wirklich gar nicht so einfach, das alles. Das ist ein schwieriges Thema. Ich habe die nächste Frage schon. Scheut euch nicht auf alte Fragen nochmal zurückzukommen, wenn euch neue Gedanken kommen, hatte ich ja schon gesagt. Aber die nächste Frage ist, es gibt ja viele Menschen, die beides machen, Spielleiten, spielen, teilweise in der einen Gruppe Spielleiter, in der anderen Gruppe Spieler etc. Wenn man jetzt so an den Kern des Menschen rangeht, so glaubt ihr, man ist eigentlich eher das eine oder das andere, auch wenn man beides macht? Also, dass man zum Beispiel Spielleiter ist, der auch mal spielt. Oder man ist Spieler, der auch mal spielleitet, aber eigentlich Spieler. Glaubt ihr, es gibt so im Kern eine Sache, die man eigentlich ist und kann das andere nur auch machen? Oder gibt es wirklich 50-50s? Ja, was? Ich bin Spielleiter und kann auch mal spielen, aber ich bin kein Spieler. Aber nur ich jetzt. Ich rede jetzt davon, ob das überhaupt möglich ist. Was meint ihr?
Ich sage da spontan und so aus dem Bauch heraus ja, weil ich empfinde das genauso. Ich bin ein Spielleiter, der auch ab und zu mal Spieler ist. Ich mag es super gerne, Spielleiter zu sein. Auch wenn es mich manchmal ein bisschen genervt hatte, weil es so viel Arbeit ist. Manchmal hatte ich auch gedacht, wieso bleibt die Arbeit eigentlich bei mir hängen und die anderen haben dann Spaß daran. Ja. Könnte ich mich nicht auch mal zurücklehnen und auch Spieler sein? Aber so aus dem Bauch heraus würde ich tatsächlich sagen, ja. Ich glaube, dass es eher so ist, dass du sagst, ich bin mehr Spielleiter als Spieler oder du bist halt mehr Spieler als Spielleiter. Ich würde jetzt mal sagen, ja. So wirklich 50-50 kannst du gar nicht sein. Provokante These.
Ja, provokant. Ja. Also ich bin's nicht, aber ich will damit jetzt nicht sagen, dass es nicht geht. Also Daniel ja auch nicht, aber was sagt Josi und Philipp? Was meint ihr?
Achso, ja, dann fange ich mal an. Also ich bin auf jeden Fall auch mehr Spieler als Spielleiter, aber ich nehme mir auch gern mal ein Regelwerk und lese das durch und überlege mir, wie würde ich das leiten oder auch wie kann ich das dann irgendwann mal leiten. So, aber ja, also ich würde auch sagen, 50-50 wird es wahrscheinlich nicht geben. So, außer vielleicht, wo ich so dann denke, wo vielleicht, welcher Menschenschlag vielleicht sowas auch gerne also immer switcht von Spielleiter, Spielleiterin zu Spieler, Spielerin, sind vielleicht so Impro-Theater-Leute. Also die gerne irgendwie improvisieren. Die improvisieren wahrscheinlich ja nicht nur gerne auf der Bühne, sondern auch am Tisch, am Spieltisch. Und das kann man halt als Spielleiter, aber vielleicht nicht, also noch besser als Spieler. So, also improvisieren als Spieler. Was sagt denn der Theater studiert hat dazu?
Ich?
Meiner These, ja.
Ja, genau. Ja, also ich finde das ganz interessant, was du sagst. Aber ich würde zum Beispiel sagen, wenn du ein Impro-Training machst, jetzt schweife mir ein bisschen ab, aber ich will jetzt auch gar nicht gegenargumentieren, aber wenn du jetzt ein Impro-Training machst, dann siehst du auch, wer eigentlich Regisseur werden will und wer nicht, weil die einen geben Impulse in die Gruppe und die anderen spielen nur auf sich selbst bezogen. Also das merkst du auch. Das ist schon ein unterschiedlicher Ansatz, weil ich finde zum Beispiel, es gibt halt auch Spieler, die zum Beispiel, wenn sie spielen, dem Spielleiter auch ein bisschen mehr in die Hände spielen, so im Gesamtkonzept, als andere, die ja eher, jetzt, das meine ich jetzt nicht im Sinne von negativer Egozentrik, aber eher auf die eigene Figur und die Entfaltung der Figur bezogen sind als halt die Gesamtgeschichte. Und das, finde ich, merkst du auch so ein bisschen, wo ist der Fokus? Und ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der beides ist. Aber ich glaube schon, dass es immer so einen Schwerpunkt gibt. So einen leichten, der kann auch wirklich 49-51% liegen, wo ich sage, okay, also man ist wirklich so gut wie beides, aber dass man schon im Kern sich eher als Spieler oder Spielleiter fühlt, glaube ich schon. Oh Gott, draußen, ich höre schon so die virtuellen Haare raufenden Schwafel-Fans da.
Der Kanal wird nachher heiß laufen bei dem Feedback.
Ja, wann ist das denn? Wann kommt die raus? Irgendwann im Sommer, ne?
Ja, gut. Das Feedback ist nicht nur von außen, das ist auch von hier innen. Wie könnt ihr das sagen? Ich bin der festen Überzeugung, dass es definitiv auch Leute gibt, die beides sind. Also so wie es gibt introvertierte Personen, es gibt extrovertierte Personen, es gibt ambivertierte Personen, es gibt einfach irgendwie alles und auch in allen Ausprägungen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die, ich sag mal, 60% Spieler sind und 40% Spielleitung oder so, also vom Herzen her, dass das immer mal wieder switcht, dass man immer mal wieder Lust auf das eine, Lust auf das andere hat. Ich schreibe mir selbst das auch zu und deshalb kann ich nicht... Also ich kann euch leider nicht unterstützen in der Meinung in diesem Fall.
Du bist also der lebende Beweis dafür, dass es geht, wenn du sagst, du bist beides.
Ja, definitiv. Ich würde jetzt auch nicht sagen 50-50, weil ich schon merke, dass selbst wenn ich Spieler bin und habe das Gefühl, mein Spielleiter braucht gerade Unterstützung in Anführungsstrichen, dann versuche ich halt schon mit meinem Charakter einen Hauch zu lenken. Dann ist es auch ein Hauch von Spielleitung. Deshalb 65-45 würde ich sagen bei mir. Aber ich gehöre, und das fand ich gerade so spannend, was du gesagt hast, Philipp, ich gehöre tatsächlich auch zu den Menschen, die ultra viel improvisieren, gerade als Spielleitung. Das, ja, finde ich sehr, sehr spannend. Aber ja, es geht. Natürlich geht das, dass man beides sein kann. Und noch viel mehr.
Sagt Josi. Was sagt ihr denn da draußen? Also, ihr seid immer angehalten, liebe Community, egal ob Spielleiter oder Spieler oder beides, uns zu feedbacken. Also, ich möchte jetzt konkret, aber diese Frage wäre ich sehr gespannt, wie ihr das so empfindet. Aber grundsätzlich scheut euch nicht, auch wenn ihr nicht von uns direkt aufgefordert werdet, immer euren Senf hier beizutragen. Jetzt kommt eine Frage, das finde ich ganz interessant. Philipp, würde ich von dir auch gerne wissen, weil du ja es auch mal ausprobiert hast zu spielleiten. Was ist denn anstrengender, / stressiger? Spielleiter oder Spieler sein? Oder Spielleiterin oder Spielerin?
Ja, also ich würde auf jeden Fall Spielleitung sagen, ist stressiger, weil man möchte halt für ja die ganze Gruppe etwas Schönes vorbereitet haben und hofft, dass es funktioniert. Ich finde, als Spieler und Spielerin kannst du viel mehr improvisieren, also oder halt so auf die Sachen, die Spielleitung gibt, reagieren und da das Beste draus machen. Und natürlich als Spielleitung kannst du das auch, das Beste aus dem machen, was die Spieler dir geben. Aber du hast so viel vorher schon im Kopf, so was du als Spieler, Spielerin nicht hast. Also du musst dich einfach viel weniger vorbereiten als Spieler. Du hast einmal, dass du deinen Charakter entwickelst, so das kann auch lange dauern. So. Und da empfehle ich auch wirklich, dass man da sich viel Zeit für nimmt. Also wenn man einen Charakter spielen möchte, den man länger spielt. Also da habe ich sogar ein englischsprachiges Buch mal zu mir geholt dann, und daran auch den, ich glaube, da habe ich auch den Grimm vom Edelgeborenen Grimm vom See durch entwickelt über dieses Buch.
Welches Buch war das denn?
Ach, wie hieß das noch? Könnte ich gleich mal eben raussuchen. Suche ich gleich mal eben raus, wenn ich nicht dran bin. Genau, dann kann ich das gleich sagen. Also Spielleiten würde ich jetzt als Spieler sagen, ist auf jeden Fall anstrengender oder also zeitintensiver.
Ich glaube, dass es tatsächlich damit zusammenhängt, was man lieber macht, wie alles im Leben. Also so ein bisschen, ich finde nämlich Spieler sein stressiger, weil ich es stressiger finde, nicht die Kontrolle zu haben. Also ich meine damit halt, ich finde halt Spielleiter sein weniger anstrengend, weil ich das halt lieber mache. Also ich finde beim Spielen, wenn ich Spieler bin, will ich halt viel mehr machen, als ich kann als Figur, für viel mehr Wissen, ich viel mehr Einfluss haben, viel mehr die Fäden zusammenhalten, und ich glaube, das ist einfach eine Typsache. Damit meine ich halt so, was ist anstrengender, dann der Vorgesetzte sein oder der irgendwie die Arbeit dann ausführt? Ich finde, das ist halt, wie ist man gestrickt und was deckt sich so ein bisschen mit der eigenen Persönlichkeit? Also ich finde Spieler sein anstrengender, darum mache ich es ja auch nicht. Anstrengend ist auch, ja, zeitintensiver ist es auf jeden Fall so, aber stressiger finde ich Spieler zu sein. So, also das stresst mich mehr. Wie ist es bei euch?
Du hast völlig recht, es hängt damit zusammen, was man mag. Wie war das? Ich mag beides. Von daher, ich habe sofort Situationen im Kopf, bei denen ich mir denke, boah, in der Situation, als ich Spielerin war, fand ich das so anstrengend, weil zum Beispiel der Spielleiter mitten in der Sitzung die Regeln geändert hat. Oder dann war ich selbst Spielleitung und wollte eine bestimmte Stimmung aufbauen und hatte nur Spieler am Tisch sitzen, die diese Stimmung torpediert haben. Und ich dachte mir so, was soll das? Das fand ich auch sehr anstrengend. Also ich finde, es gibt in beiden anstrengende und entspannte Situationen, für mich zumindest.
Ja, ja.
Aber ja, einen Tacken würde ich sagen, dass Spielleiten anstrengender ist. Weil ich muss halt mehr im Blick haben.
Ja, ja, okay. Also da, ich meine, anstrengender, also was in jedem Fall der Fall ist, du kannst nicht mal eine halbe Stunde dich wegträumen. Also das ist ja wirklich ein Fakt. Ich meine, das ist jetzt nicht so, das ist Fakt, Punkt, aber es ist ja schon, als Spieler kannst du ja mal sagen, so, wisst ihr was, ich bin müde, macht ihr mal so und ja, ist gut. Ne?
Ich schlafe jetzt mal eine Runde, ja, ja, genau.
Ja, möchtest du das? Ja, ja, genau. So wie unser lieber, wie hieß du damals noch, Hagen? Der im großen, finalen Bosskampf gegen die Seeschlange am Tisch eingeschlafen ist, und als er dran war, schieß, Hagen! Und dann Philipp so, pennen. Und dann, ja, okay, das war einfach geil, ey. Das war so wunderbar. Ja, aber das ist zum Beispiel wirklich, ja, das stimmt, man muss halt on sein, ne? Oder auch beim Vorbereiten. Als Spieler kann man sagen, ich bereite mich jetzt mal nicht vor. Das geht schon als Spielleiter jetzt nicht so wirklich, ne? Daniel, wie ist es mit dir? Was meinst du?
Bei mir ist es tatsächlich auch genauso, wie du es gerade eben gesagt hattest. Ich hatte ja diese DSA-Jugendgruppe vor einigen Jahren. Jetzt ist es ja schon 5 Jahre her, dass die aufgehört haben zu spielen fast. Und da war das auch so, dass einer der Spieler gesagt hat, hey, ich möchte jetzt auch mal Spiel leiten. Ich finde das irgendwie cool. Ich möchte es gern lernen. Und dann hatte ich ihm ein Abenteuer gegeben. Er hat dann aber auch gesagt, ja, aber ich soll mit meinem Charakter mitspielen. Und dann hatte ich da wirklich gemerkt, nachdem ich jetzt diese Jugendgruppe, ich glaube 3,5 Jahre zu diesem Zeitpunkt geleitet hatte, wie unglaublich mich das gestresst hat, so limitiert zu sein, weil ich nicht wusste, was jetzt passieren wird, ja. Ich kannte das Abenteuer nicht, was ich ihm gegeben hatte. Ich hatte natürlich mir nichts gespoilert und so. Und da ist es mir wirklich so bewusst geworden, wie allwissend und wie, also im Prinzip allmächtig du als Spielleiter bist, und dann wirst du auf eine Person reduziert, dann hast du, und du erlebst dann alles aus dieser Ich-Perspektive eigentlich. Und das hat mich dann echt gestresst, und dann habe ich festgestellt, ich bin kein so ein guter Spieler mehr, ja, weil ich habe bei den meisten Rätseln versagt. Ganz kläglich versagt. Ja, genau. Und das, andererseits aber diese Vorbereitung, manchmal hat es mich, wie gesagt, ich hatte manchmal so Phasen, da hat es mich einfach so ein bisschen gestresst, oder wo ich auch gemerkt hatte, boah, eigentlich will ich jetzt nicht nochmal vorbereiten. Im Großen und Ganzen hatte ich aber immer, wenn ich vorbereitet habe, das mache ich meistens abends, sobald dieses angenehme Spielleiter-Kopfkino anspringt, da macht es dann auch irgendwie Spaß. Ja, wenn du schon so ein bisschen deine Gruppe kennst, du kannst Szenen vorhersehen, du weißt, hey, das wird denen gefallen, dann hat hier der hier sein Highlight und sie hat dann auch so eine Szene, auf die sie sich garantiert freuen wird, wenn sie die ausspielt. Ja, das war dann etwas, was ich wiederum so irgendwie echt cool finde, wenn du deine Gruppe so kennst und als Spielleiter dann beim Vorbereiten dieses Kopfkino hast und sagst, hey, das wird denen gefallen, ja, dann wiegt es das schon so wieder auf, ja, diesen Vorbereitungsstress, den du als Spielleiter hast, ja.
Ja, klar, das dafür macht man es ja dann auch, ne? Klar. Mhm. Aber Philipp, darf ich dich da mal als Spieler in die Mangel nehmen? Du bist ja hier unser Proband, hätte ich jetzt fast gesagt, meine ich ja auch.
Soll ich nochmal eben kurz, also ich habe es jetzt gegoogelt und herausgefunden.
Wie das Buch heißt, ja, sag mal. Genau.
Also The Ultimate RPG Character Backstory Guide, James D. Amato. Ah, ja, genau. Okay. Also, genau, das hat mir echt, mindestens zwei Charaktere habe ich damit gebaut. Also ein D&D-Charakter und ein DSA-Charakter.
Schön. Unser DSA-Charakter, aber auch den Schwafelhelden, jetzt edelgeboren, Grimm vom
See? Ich meine ja, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Könnte auch sein, dass ich den ohne das entwickelt habe.
Ein heißgeliebten Schreiberling. Hast du das denn, also was mich jetzt interessieren würde, Philipp, und da muss ich dich direkt ansprechen, weil du hier der Protospieler bist quasi, Quotenspieler. Hast du das denn dann nicht, wenn du da sitzt und es passiert was und die Story entfaltet sich, dass du dann auch so denkst, oh, das und das müsste jetzt eigentlich passieren, das und das wäre gut und dass sich das so, weißt du, dass sich das so kirre macht, dass du das nicht beeinflussen kannst? Also nicht in der Position wie der Spielleiter, hast du das nicht?
Nee, da ich noch nicht so viel Spiel leite, habe ich das nicht, glaube ich.
Interessant.
Also dann, ich glaube, dann ist man eher so wie in einem Action-RPG, was man irgendwie am PC spielt, kann man ja auch nicht alles beeinflussen. Und da ist man ja auch in der Ich-Perspektive, so wie Daniel das gerade gesagt hat. Aber das gefällt mir auch, also in der Ich-Perspektive zu sein. Und dann ja den Ball anderen zuzuspielen, das mag ich ja auch immer gerne. Irgendwie, ich habe eine Idee und versuche die Idee dann in andere Mitspieler und Mitspielende zu pflanzen, indem ich irgendwie so Hints gebe. Ja,
das stimmt, das machst du allerdings sehr oft. Ja.
Also das, was Josie auch schon gesagt hatte, gerade einmal.
Ja, interessant. Okay, danke. Ich hatte letztens noch ein Gespräch mit jemandem, der auch im Pen-and-Paper-Hobby zugange ist. Und er hat von einer Sache gesprochen, der nannte es DM, also Dungeon Master Mangel. Also allgemeinhin ist es ja so, dass es ja weniger SpielleiterInnen und DMs als Spieler gibt, würde ich jetzt mal behaupten. Wieso glaubt ihr, scheuen sich Leute jetzt Spielleiter zu machen, anstatt zu spielen? Glaubt ihr, was ist die Hürde? Trauen sich das die Leute nicht zu? Ist das wirklich so schwer oder ist es einfach nur die Unbill, sich da hinzusetzen und zu sagen, ich bin jetzt der Spielleiter, woran liegt das? Was glaubt ihr? Oder ist das ein Mythos? Also ich sehe das oft bei Gruppen, hast du fünf Leute, ne? Ja, hier, wir sind fünf Leute aus Wuppertal oder Unterhaching, was auch immer, wir suchen einen Spielleiter. Und dann sagen ganz viele, ja, ihr seid doch fünf. Einfach, ja, soll einfach einer machen, nee, und so. Ja, wie seht ihr das? Ist das wirklich was, wo man sagt, ja, man muss erstmal einen DM finden oder kann das einfach irgendeiner machen, der sagt, komm, ich mach das mal? Oder warum ist das so ein Problem?
Ich glaube, das liegt eher an der Eigenmotivation der Spieler. Also ich erlebe das auch bei mir halt häufig, dass Leute sagen, oh, ich habe da eine total tolle Idee, ich möchte gerne mal in dieser oder jener Welt spielen. Und dann sage ich halt, jo, lies das Regelwerk, erstell ein paar Sonderregeln, du musst dich ja damit auseinandersetzen. Oh, nee, das bedeutet Arbeit? Nee, dann will ich doch nicht. Also so, jetzt mal ganz überspitzt gesprochen.
Das ist aber eine zynische Meinung.
Ich habe das schon häufig erlebt.
Okay.
Tatsächlich. Ja, gut. Also es war als überspitzt dargestellt, aber tatsächlich habe ich schon häufig erlebt, dass Menschen gesagt haben, sie hätten total Lust, dieses Setting zu spielen oder auch zu leiten. Also wirklich gesagt haben, ich möchte das leiten. Und dann habe ich halt gesagt, jo, wenn du da Bock drauf hast, du musst wissen, was du tust, setz dich damit bitte auseinander. Schreib mir ein paar Sätze auf. Ich verlange keine 22-seitigen Regelwerke oder sonst was zu einer Spielwelt, auch wenn das manche machen, die sehr motiviert sind, sondern einfach nur ein bisschen Engagement, ein bisschen sich selbst zu organisieren, ein bisschen Strukturiertheit, wenn man so möchte. Und dazu sind manche nicht bereit, die Zeit dafür zu investieren. Und ich glaube, dass das einige Menschen hemmen kann, weil Spielleiten bedeutet Vorbereitung, bedeutet Zeit, Motivation Organisation. Und ich glaube, das kann nicht jeder und möchte auch nicht jeder.
Naja, ich kann jetzt natürlich aus meiner Lehrerperspektive so ein bisschen was dazu beitragen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht sonderlich, ich will jetzt nicht sagen, es ist jetzt nicht sonderlich positiv, aber als ich jetzt mich mit meinen Siebenern in der Aula hingesetzt habe und wir haben dann diese Regelbücher ausgepackt, kamen ja auch noch ein paar andere Schüler, andere Stufen dazu. Und als ich dann gesagt habe, okay, das ist das Regelwerk, das werden wir spielen und danach geht es. Und die haben mir dann lauter Fragen gestellt und ich konnte, natürlich kann ich alles auswendig beantworten. Also komplett, ja. Und dann kam halt auch so dann lag auch noch das Cyberpunk-Regelwerk auch noch da. Das kenne ich auch wirklich in- und auswendig, weil ich das ja seit 96 spiele. Und dann kamen halt auch so diese Fragen, ja, haben Sie das alles gelesen? Ich so, ja, klar, natürlich. Ja, Cyberpunk-Regelwerk, keine Ahnung, ich glaube 350 Seiten oder sowas, das kenne ich in- und auswendig. Ja, und die Box da, das mit dem schwarzen Auge, ich so, ja, kenne ich auch alles auswendig. Wie? Sie haben das alles gelesen? Ich so, ja, als Spielleiter musst du das, ja. Und ich bemerke halt bei denen, dass sehr viel Disziplin oder Sitzfleisch einfach verloren gegangen ist über die Jahre hinweg, einfach sich mal wirklich durch was durchzubeißen. Also als wenn ich mich jetzt dann zurückerinnere, als ich dann damals gesagt habe, hey, ich mache den DSA-Spielleiter, weil ich es jetzt bei Cyberpunk gesehen hatte, ich habe das halt wirklich alles durchgelesen, weil ich halt einfach wollte und ich hatte halt Bock drauf, ja. Und bei den Kids heute sehe ich halt auch, die haben zwar schon auch Lust, das zu spielen, wenn du es ihnen halt vorbereitest und sie dann quasi nur einsteigen müssen, aber so wirklich damit dann auseinandersetzen, wie? Ich muss jetzt die 15 Seiten da lesen? Nee, ist zu viel. Ja, und das beobachte ich halt leider Gottes wirklich sehr, sehr stark und ich mache jetzt den Job ja auch schon seit 15 Jahren und es ist halt wenig Sitzfleisch und Disziplin, dass ich mal wirklich in sowas reinzubeißen und zu sagen, hey, klar, ich lese das jetzt alles. Ja, es wenig geworden, leider. Wenig.
Um jetzt mal die Jugend von heute in Schutz zu nehmen, es ist ja aber auch schwieriger, weil es natürlich auch viel mehr schnellere Ablenkungsmöglichkeiten gibt. Also es ist ja auch einfach auch nochmal das Problem. Also ich finde es halt, ja.
Es gibt vielleicht mehr Möglichkeiten, aber wie man mit den Möglichkeiten umgeht, ist immer noch jedem selbst überlassen.
Ja, das stimmt. Aber ich meine halt nur, ich hatte halt damals auch gar nicht viele andere Möglichkeiten, als mich hinzusetzen und mich da durchzulesen, weil ich hatte halt kein Internet und kein Handy und gar nichts. Also ich meine damit halt, das ist halt immer auch, also ja, aber ich verstehe schon, was ihr meint. Also das ist, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe da ja gar keine Erfahrung mit so, ich bin ja mit jungen Leuten ja nicht so in Kontakt. Gucken, was meine so machen.
Warte, du hast ja Kinder.
Ja, aber ja, stimmt. Aber die, ja, die fuchsen sich da rein. Aber gut, das ist natürlich auch wieder, weil ich das mit denen mache. Also das ist natürlich auch wieder was anderes. Ne?
Ja, ich muss ja an aus der Brettspieler-Sicht so ein bisschen erzählen. So, da denke ich halt daran, da gibt's immer ein, zwei Leute in jeder Runde, die fuchsen sich immer in die Regeln rein. So, und die bringen dann neue Spiele mit, so, und haben die Regeln gelernt. So. Und es gibt aber auch halt Spieler, Spielerinnen, die dann sagen, boah, ich möchte jetzt nicht irgendwie jede Woche, natürlich auch, niemand möchte jede Woche neue Regeln lernen, irgendwie von einem anderen neuen Brettspiel. Aber die dann sagen, ja, ich lass mir das gerne erklären, aber ich möchte jetzt nicht selber 50 Seiten Regeln lesen, um das Brettspiel zu spielen. So, ich möchte spielen und nicht lernen. So, das Gleiche ist ja viel, viel extremer bei Pen-and-Paper-Rollenspielen, weil da hast du nicht ein Regelwerk, das nur 30 Seiten ist, sondern du hast gleich mal 300 Seiten. So, da ist die Einstiegshürde zum Spielleiten viel, viel höher, als jetzt ein Brettspiel zu erklären oder ein Brettspiel gut zu erklären.
Ja. Kommt natürlich darauf an, welches Pen-and-Paper man jetzt mit einsteigt. Es gibt ja zu allen immer auch Schnellstarter-Versionen, beziehungsweise Atarius hatte ja schon so welche zitiert, die wenig Regeln haben, aber ja, da gebe ich dir natürlich recht. Ich glaube auch, dass es daran liegt, dass Leute vielleicht oder Menschen zu hohe Ansprüche daran haben, dass man es halt richtig machen muss. Also ich würde nämlich auch immer sagen, hey, einfach machen und versuch es nicht gut zu machen, sondern einfach nur zu machen. Aber dieses, was muss ich als Spielleiter alles können? Ich muss tolle Ideen haben und Welten bauen und Geschichten erzählen. Das ist ja alles schön, wenn man das kann, aber ich finde, es ist kein Grund, es nicht zu tun, wenn man das nicht kann, weil man lernt es ja auch nur, wenn man es macht. Ich glaube, das ist halt oft so ein Problem auch, ja, dass Leute irgendwie sich nicht einfach sagen, dann mache ich es halt und dann kacke ich halt ab, ist auch egal, weil dazu brauchst du halt ein bisschen Chuspe Und ich kann auch verstehen, dass man das jetzt nicht auf sich nehmen möchte unbedingt. So.
Ja, ja, Philipp. Ja, da denke ich so dran, so an dich, Henny, wie viele verschiedene Stimmen du hast. Also wie viele, also jeder Charakter hat eine andere Stimme und eine andere Stimmlage, Tonlage oder auch ein Dialekt. Ja, Matthew Mercer von Critical Role hat das auch so, dass er halt auch echt krass seine Stimme modellieren kann und so. Und wenn man die so als Vorbilder hat, dann ja, ist es halt total schwer, da dran zu kommen. So. Und dann denkt man, ich kann ja nur verkacken, wenn ich so sehe, wie gut die das machen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber da kann man sich ja auch überlegen, was das Ziel eigentlich ist. Also die Freude an der eigenen Entfaltung kann ja ein Ziel sein oder was so gut machen wie jemand anderes. Das ist ja dann die Frage, wie man das so ausrichtet. So. Aber es ist natürlich jetzt total philosophisch, was wir hier machen. Aber Matthew Mercer hat auch selbst gesagt, dass er, so wie er das macht, könnte das für andere Spielegruppen ja auch teilweise gar nicht passen, die das halt auch gar nicht mögen. Also man muss auch gucken, es gibt ja nicht nur eine Art, gut zu leiten, sondern ne, vielleicht finden andere Gruppen das nicht so gut oder auch besser oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ja, danke für das Kompliment. Die Katze. Gut, eine Frage würde ich heute noch hier mal uns vornehmen, bevor wir dann den Teil 1 dieses Themas vielleicht mal beenden. Und zwar, gibt es Dinge, die man nur als Spielleiter erleben kann und Dinge, die man nur als Spieler erleben kann? Welche wären das und wie sehr sind diese ausschlaggebend für die Wahl, ob man oder wir Spielleiter oder Spieler sind? Was meint ihr? Was sind so die Unique Selling Points, wenn ich jetzt mal so geschwollen sagen darf, für SpielerInnen und Spielleiter?
Wenn ich da direkt als Spieler mal anfangen kann, die Bedeutung des eigenen Charaktertodes, die hast du nur als Spieler oder Spielerin, so, weil als Spielleiter, ja, du hast vielleicht einen Lieblings-NPC, der stirbt, so, aber du hast halt auch in der Hinterhand schon 20, 30 neue Lieblings-NPCs oder baldige Lieblings-NPCs. Das Gefühl, was ja dann jetzt auch melancholisch sein kann und erstmal traurig, so, wenn der eigene Charakter stirbt, ich glaube, das hat man so als Spielleitung nicht, also kann man nicht ganz so erfahren wie jetzt als Spieler.
Also Charaktertod wäre für dich jetzt ein Beispiel.
Ja, das ist krass, das so zu sagen, so, das ist, weil es klingt ja erstmal nicht positiv, aber es ist schon was man mal erlebt haben sollte. Ja.
Ich meine, die Bindung eines Spielers zu seinem Charakter ist ja eine, die ein Spielleiter jetzt ja von der Intensität vielleicht auch hat zu einem Spielercharakter, aber es ist ja von der Definition her eine andere, weil es ist ja nicht sein Charakter direkt. Das stimmt schon. Schönes Beispiel.
Direkt tief rein in die Materie.
Direkt voll stark.
Ja.
Auch so,
ja. Hammer. Ich weiß gar nicht, ob ich das so direkt in Worte fassen kann. Ich hätte eher ein Beispiel für die Spielleitersicht, glaube ich. Ich habe gerade so eine Szene am Spieltisch im Kopf. Ich versuche das einfach mal zu beschreiben. Wenn man länger schon einen Plan irgendwie aufgebaut hat als Spielleiter, man hat unterschiedliche NSCs genutzt und die Orte beschrieben, hat die Helden vielleicht irgendwo lang gelenkt, ein bisschen Railroading-mäßig, und der eigene Plan geht auf und trotzdem war es nicht der Plan, die jetzt in eine Falle zu locken oder so, sondern zum Beispiel der Heldengruppe als Ganzes einen besonderen Erfolg zu gönnen. Irgendetwas Besonderes, was die halt erleben können, und man sieht die Freude der Spieler, also der ganzen Gruppe, und weiß, ach, guck mal, ist richtig, richtig schön, dass das jetzt funktioniert hat, dass die Gruppe sich gerade so freut, dass die etwas Tolles geschafft haben, dass die jetzt nicht nur einen Big Boss besiegt haben, sondern vielleicht jemanden gerettet haben, dass die sich freuen, einen NSC wiederzusehen. Also, dass man da so, ja, so ein bisschen mit die Fäden einfach spinnen kann, um den anderen eine Freude zu machen oder auch eine bestimmte Stimmung zu erzeugen. Das finde ich als Spielleiter unglaublich schön. Einen großen Bonus.
Ich glaube, ich habe zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Ich glaube, jetzt so aus Spielleitersicht ist es so total cool, wenn du diesen Spruch dann nach einer Session hörst, wenn sich die Gruppe gerade neu gefunden hat und du hast mit denen gespielt, wenn es dann halt eben heißt so, hey, wann spielen wir wieder? Das ist halt, glaube ich, so aus Spielleitersicht echt so mit das größte Kompliment, was du halt haben kannst, ja. Und zum anderen, weil da ich ja jetzt gerade ziemlich viel ja mit Neulingen auch zu tun habe, wie ich es ja jetzt auch mit dieser ersten Jugendgruppe habe, die jetzt vor ein paar Wochen eben das erste Mal in DSA gestartet ist, das ist diese ganz krasse Begeisterung in deren Augen, weil sie dann ja etwas zum allerersten Mal spielen, was sie ja so vorher noch nie gespielt hatten oder vielleicht höchstens mal von irgendwelchen Computerspielen her kennen. Und das ist immer so eine Freude, ja, wenn du denen siehst, wie begeistert die sind, ja, was sie da mit dir quasi als Spielleiter erleben können, weil sie ja da so viele Freiheiten in diesem Spiel haben, das kann ja kein Computerspiel simulieren, es ist ja unmöglich, ja, und das ist jedes Mal immer für mich total, ja, da geht einem das Herz auf, ja, wenn sie wirklich sowas sehen, so und sowas erleben, so, und das ist so, boah, ist das cool, wie, es sind schon 5 Stunden vorbei, müssen wir jetzt aufhören? Ja, das ist total cool, ja. Also gerade so mit neuen Einsteigern, die da zum ersten Mal reinschnuppern, das finde ich super.
Ich kann mich nur anschließen, Daniel und Josi, jetzt aus Meistersicht, einfach wenn sich so alle Menschen gemeinsam so freuen und einen schönen Abend haben, auch dadurch, dass man überhaupt gemeinsam Zeit verbringt und man das als Spielleiter oder Meister so ein bisschen bedingt, indem man den Abend so leitet, das finde ich halt ganz toll. Und das ist auch für mich etwas, was man als Spielleiter dann halt auch erlebt. Allerdings gibt es eine Sache, wo ich denke, ich würde gerne mal nicht wissen, was passiert. Also es gibt so ein paar Abenteuer bei DSA. Wir sind ja gerade bei diesen Abenteuern auch so, es kommen jetzt ein paar komplexere, aber teilweise ist es ja so, okay, es kommt ein Monster und noch eins und so. Aber es kommen auch Abenteuer, die haben echt spannende Twists auch in Storys und Geschichten. Und da beneide ich manchmal die SpielerInnen, weil ich denke, so, die haben dann auch noch dieses, boah, was steckt da wirklich hinter? Jetzt gerade bei so Mystery-Abenteuern und so. Und das finde ich zum Beispiel, wo ich denke, ja, es ist schön, das alles immer zu wissen und so zu sehen, wie die Spieler dahinter kommen und so. Aber da beneide ich die dann doch manchmal schon so ein bisschen drum. Das muss ich sagen. Was hast du als Spielleiter halt dann nicht? Klar, du weißt auch nie immer, was passiert, ob dann jemand sagt, komm, wir setzen den Vertrag auf, ne, lieber Philipp. Jetzt los, so. Aber ne, ich sag mal, du hast halt Mystery-Abenteuer und die Gräfin ist eigentlich die Vampirin und keiner weiß es, jetzt ganz platt. So, das weißt du natürlich und du freust dich auf den Reveal und was auch immer, aber das dann halt nicht wirklich so mitzuerleben, dass es dann für einen selber eine Überraschung ist, da beneide ich die Spielerin dann manchmal doch drum. Ja. Wie ist es denn mit euch da drin? Ja, bitte, Philipp.
Ich denke gerade so, dass es wahrscheinlich auch als Spielleitung manchmal echt frustrierend sein kann, wenn die Spielerinnen da nicht das machen, was man geplant hat. Also ich muss immer daran denken, wie du uns mal nach einer Session gesagt hast, so, wir haben 2 Sätze von meiner Vorbereitung heute gespielt. So. Und wir haben irgendwie 5 Stunden gespielt. So. Also wir sind halt ganz, ganz weit weg von dem gegangen, wo du eigentlich mit uns hin wolltest.
So. Ja, aber ehrlich, nee, aber das ist positiv. Das ist ja gut, weil es ist ja, das habt ihr ja mit eurem eigenen Spiel dann gefüllt. Also das finde ich ja dann, ist ja eigentlich, also das Fortkommen in der Geschichte steht ja unter dem Spielspaß, so zumindest teilweise. Also nicht immer, aber meistens. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, jetzt sind wir wieder bei einem bisschen anderen Thema, aber ich glaube, dass es anders abläuft, als man als Spielleiter erwartet, ist ja so ein klassischer, kein Plan, keine Vorbereitung überlegt, die erste Konfrontation mit den Spielern ist ja so ein Satz. Ich glaube, da muss man sich als Spielleiter davon freimachen, dass das sein muss, genauso wie man möchte, weil dann hat man, glaube ich, weniger Spaß dran und Spieler auch, aber ja, teilweise ist es schon abenteuerlich. Was ist mit euch da draußen? Was habt ihr denn für Meinungen und Ideen zu der letzten Frage, was man als Spieler oder Spielleiter quasi genießen kann, was man im anderen Fall vielleicht vermisst und umgekehrt. Schreibt es uns und schreibt uns auch eure anderen Meinungen und womit ihr einverstanden seid oder auch nicht. Gerne in die Kommentare bei Discord, Facebook, Mastodon oder Instagram oder E-Mail, wie auch immer. Im zweiten Teil geht es weiter mit noch einem großen Haufen Fragen zu diesem Thema. Ich freue mich drauf, dass ihr dabei gewesen seid und möchte mich herzlich bedanken bei Daniel, Josi und besonders Philipp, der sich hier zu uns getraut hat. Das war klasse. Und ich freue mich auf den zweiten Teil. Ich sag schon mal tschüss, bis dahin. Und wir hören uns dann beim Folge 2.
Dann sage ich auch ganz schnell, Flexmilge euren Blick mit vielen, vielen tollen Sternen und Instrumenten begleiten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wow. Ja, möge das Würfelglück euch Holz sein.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Okay.
Was war das? Viele Sterne und Glücksmomente. Das
sehr schön.
So eine Spa-Folge. Finde ich total. Ja, noch ein schöner Gruß von eurem Lieblingsmeister Stern am Himmel des Dungeon Crawlings. Nee, irgendwie was. Wie auch immer. So, rohrkrepierer.de war das. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Es war eine schöne Folge. Danke für Philipp auch fürs Mitmachen. Wir werden in Zukunft versuchen, in großen Anführungszeichen, immer wieder mal Gäste mit dabei zu haben, auch einfach von den Schwafelhelden, aber auch so Leute im Umkreis Dunsfeld, Umfeld, wie auch immer, von uns und Pen and Paper und DSA. Weil auch immer frische Meinungen schön ist und frische Menschen sowieso. Also, in diesem Sinne, bleibt gesund, rollt die Würfel. Ich bin's, Meister Henny, Geschichtenerzähler, Weltenspinner etc. pp. Kennt ihr ja. Bis zum nächsten Mal, denn nächste Woche geht es dann im Juli weiter mit den Schwafelhelden. Ein Nail weiter, ganz entspannend war es das letzte Mal. Wie wird's wohl weitergehen? Wie wirst du wohl weitergehen? Wir wissen es nicht, wir werden es erfahren. Und bleibt gesund und rollt die Würfel. Bis dahin.